Moin! Weiter geht's mit Phase 2. Wir sind immer noch in Mitte der 50er Jahre und ich möchte noch mal so einen kleinen Schritt zurücktreten an eine Stelle, wo wir letztes Mal waren. Da haben wir uns angeschaut, wie Brauer selbst in seinem Vortrag beim International Congress of Mathematics ein Anwendungsbeispiel zeigt für das, was er sich überlegt hat. Nämlich, wie man Gruppen verstehen kann anhand, also Gruppen gerader Ordnung anhand des Zentralisators einer Involution. Und hier ist nochmal das Anwendungsbeispiel. Und es ist im Wesentlichen eine Charakterisierung von PSL3Q und es ist gleichzeitig auch eine Charakterisierung in einem Spezialfall für die Mathieu-Gruppe MF. Ich trete jetzt nochmal dahin zurück, weil ich gerne besprechen möchte, was wir eigentlich denken, was man macht. Also wenn wir uns jetzt mal so zurückversetzen gedanklich, und ich weiß, es ist schwierig, denn wir waren da alle noch nicht auf der Welt. Wir sind in den 1950ern mit der Technologie, die es da gibt, mit den Reisemöglichkeiten, mit den Kommunikationsmöglichkeiten. Jetzt ist da dieser Riesenkongress, vielleicht waren manche von uns da. So, wir konnten uns die Reise leisten, wir hatten irgendwie die Möglichkeit, da hinzufahren und Herrn Brauer sprechen hören. Dann haben wir dieses Anwendungsbeispiel gesehen. Wenn wir nicht dort waren, dann haben wir vielleicht später irgendwann im Druck den Vortrag gesehen. Vielleicht haben wir auch die Veröffentlichung gesehen aus dem Jahr 1955, wo dieses Anwendungsbeispiel aber nicht mit drin war. Wie geht es eigentlich weiter? Was denken wir eigentlich, wie sich Brauers Ideen dann weiterverbreitet haben? Wie würden Sie daran gehen zu gucken? Was ist dann eigentlich aus Brauers Ideen geworden? Wer hat die aufgegriffen? Wie wurden die aufgegriffen? Wie würden Sie anfangen zu recherchieren? Also wenn Sie jetzt dieses eine Anwendungsbeispiel kennen, aber eben auch wissen, es ist nicht in der Publikation, wo würden Sie anfangen zu suchen?
Je nachdem, was ich darüber weiß, also wenn ich gar keine Idee habe, dann würde ich sagen, ich gucke mir bei dem Mathematics Genealogy Project an, welche DoktorandInnen Brauer hatte.
Ja.
Und die zeitlich vielleicht dazu passen, dann würde ich gucken, welche Arbeiten haben die geschrieben.
Ja. Ja, genau. Dann würde man zum Beispiel Fowler finden. Genau, dann könnte man weitergucken, ob er vielleicht in Informationsprojekten die Ideen weiterverfolgt hat. Genau, sehr gute Idee. Was könnten wir noch machen?
Ja. Man könnte auch mit irgendwelchen Hilfsmitteln suchen nach Arbeiten, die sich auf genau das oder eine daraus resultierende Arbeit beziehen.
Also das heißt, man eine Rückwärtssuche. Man würde gucken, wo beziehen sich Menschen auf Brauer, auf den Vortrag oder auf die Arbeit. Oder ja, könnte man machen. Ja. Könnte ja auch sein, dass er nicht nur dort darüber vorgetragen hat, sondern auch noch woanders. Haben wir da eine Möglichkeit, das rauszufinden? Wie könnten wir gucken, ob die Ideen, die er da hatte, vielleicht nicht nur durch diesen einen Vortrag und diese eine Publikation in die Welt gekommen sind, sondern auch noch anders? Ja.
Man könnte sich den Nachlass von ihm angucken, sofern er existiert und in gewisser Hinsicht verständlich ist oder weniger verständlich.
Ja. Was für andere Möglichkeiten hätten wir? Mit den modernen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wie können wir jetzt suchen? Wie können wir quasi jetzt in die Zeit zurückreisen und schauen, was ist vielleicht noch passiert parallel dazu oder in dem Umfeld?
Man könnte bei MathSciNet gucken nach AutorInnen, die zu der Zeit eine gewisse Kollaborationsdistanz zu Brauer hatten und dann so andere Arbeiten finden.
Genau, ja. Und man könnte auch einfach mal so ins Blaue suchen, mit irgendwelchen Vortragstiteln oder mit Stichworten aus Vortragstiteln und Brauer, ob er einfach noch andere Vorträge gehalten hat. Also waren da noch Konferenzen, war irgendwas noch in der Zeit los? Vielleicht im Folgejahr und im Jahr darauf. Manche von uns kennen das Forschungszentrum Oberwolfach. Da haben sich häufig Leute getroffen. Da gab es auch schon Gruppentheorie-Tagungen zu der Zeit. Da könnte man gucken, ist er da vielleicht mal gewesen? Finden wir da einen Eintrag im Vortragsbuch oder so? Also das sind so die Möglichkeiten, die wir haben, um zu gucken, wie diese Idee sich vielleicht verbreitet hat. Die einzige andere Möglichkeit, nämlich die, die nicht über offizielle Vorträge, Publikationen und so weiter geht, ist die, die du schon angesprochen hast, nämlich hat er vielleicht Leuten Briefe geschrieben? Und finden wir vielleicht solche Briefe. Einem von diesen, also ich bin mehreren dieser Stränge nachgegangen, aber für diese Vorlesung bin ich hauptsächlich einem dieser Fäden gefolgt, nämlich den wo finden wir konkrete Evidenz, dass Leute sich auf ihn und die Arbeit, die wir gesehen haben, bezogen haben. So bin ich auf die Arbeit von Suzuki gekommen, die wir uns jetzt gerade anschauen. Wir haben letzte Woche ja schon angefangen. Aus dem Jahr 57, das ist ja kurze Zeit später. Da könnte man jetzt schauen, findet man vielleicht Briefe oder irgendwas, findet man Hinweise darauf, dass Suzuki einfach schon vor Veröffentlichung was von diesen Ideen wusste, dass er schon anfangen konnte, daran zu arbeiten, denn vom Schreiben und Einreichen bis zur Veröffentlichung vergeht ja aber noch ein bisschen Zeit. Wahrscheinlich nicht mehr so, also damals nicht so viel wie heute, vermute ich, aber auch das müsste ich recherchieren. Jedenfalls bin ich so darauf gekommen. Ich habe geschaut und wir gucken auch später in die Originalarbeit und gucken uns die Referenzen an. Ich habe geguckt, was sind so die ersten einschlägigen Zitate von der Brauer-Fauler-Arbeit. Wer hat die Arbeit zuerst verwendet und wie? Und eine der Arbeiten war diese hier von Suzuki. Suzuki kommt dann später noch öfter. Wie er sich darauf bezieht, das sehen wir später. Jetzt möchte ich wiederholen, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben uns die Eigenschaft W angeguckt, W wie Weisner. Später heißt sie dann CA für Centralizer as Abelian. Und das ist die Eigenschaft, dass wir in einer Gruppe für jedes nicht-triviale Element wissen, dass der Zentralisator dieses Elements eine abelsche Gruppe ist. Und Suzuki erklärt da so ein bisschen, was da schon gemacht wurde. Wir haben letztes Mal schon ein Lemma dazu bewiesen, Lemma 3.11. Da stand sowas drin wie, wenn man sich eine maximal abelsche Gruppe anguckt, in einer Gruppe mit dieser Eigenschaft W, dann ist die der Zentralisator von jedem ihrer nicht-trivialen Elemente und der Normalisator davon kontrolliert die Fusion innerhalb dieser maximal abelschen Gruppe. Das haben wir letztes Mal gemacht. Und dann möchte ich nicht die volle Arbeit im Detail besprechen, weil da auch wieder ganz viel vorkommt an Methoden, was wir nicht kennen und es mehr darum geht zu sehen, wie sich auf die Brauer-Fauler-Arbeit bezogen wurde. Aber vielleicht noch so ein bisschen. Also da werden so ein paar einleitende Sachen bewiesen. Dann kommt Charaktertheorie über so ein paar Seiten. Wir schauen da gleich mal rein. Und da würden einige von uns aussteigen. Es wäre aber spannend für die, die schon Charaktertheorie gehört haben oder einfach was darüber wissen, sich das mal anzugucken und zu überlegen, könnte das ein Projekt sein oder könnte das ein Seminarvortrag sein für die, die noch sowas brauchen. Das macht bestimmt Spaß. Dann gibt es noch weitere Zutaten. Einen davon habe ich aufgeschrieben. Suzuki zeigt nämlich, jedes Element der Gruppe, was nicht eins ist, liegt nur in genau einer maximal abelschen Untergruppe. Das heißt, wir haben da so eine Sortierung und die kann man dann verwenden. Wir gucken gleich, wie es dann weitergeht. Denn ich fand interessant, was außerhalb der Brauer-Fauler-Arbeit Suzuki noch verwendet hat, um seine späteren Resultate zu zeigen. Denn eine meiner Thesen war ja, als ich angefangen habe, mir das anzuschauen, dass mit der Idee von Brauer und Fauler es dann leichter wurde, Gruppen zu charakterisieren. Also dass Leute plötzlich Ideen hatten, wie man über den Zentralisator einer Evolution eine Gruppe wirklich charakterisieren kann. So, deswegen will ich immer darauf hinaus und auf diese Ideen. Und da war noch was in meinem Kopf, was ich sagen wollte. Das ist jetzt weg. Vielleicht kommt gleich wieder. Wir gucken mal auf die nächste Folie. Und vielleicht hilft BT, mich zu erinnern. Hier schon erstmal die Hauptresultate. Wenn man eine nicht auflösbare Gruppe hat und wenn die diese Eigenschaft B erfüllt, Off the First Section heißt ja einfach, dass Suzuki sich auf Dinge bezieht, die vorher passiert sind, nachdem er seitenweise Darstellungstheorie gemacht hat und man schon wieder vergessen hat, worum es am Anfang der Arbeit ging. Also nett, dass er sagt aus dem ersten Abschnitt. Dann sagt er, die Gruppe muss gerade Ordnung haben. Ah, die Gruppe muss gerade Ordnung haben. Enter, Brauer-Fauler. Da sind dann die Resultate anwendbar. Und dann sagt er zusammen mit irgendwas, wir gucken gleich, was 2 ist, kann man dann schließen. Die einzige nicht auflösbare Gruppe, so lese ich das, wenn er schreibt, the non-solvable group, ich würde sagen, die bis auf Isomorphie einzige nicht auflösbare Gruppe G, die die Eigenschaft B erfüllt, ist die Gruppe, ja, was steht da, LF, irgendwas, 2, 2, keine Ahnung. Ich schreibe mal eine Version des Satzes an, die ich verstehe. Hier ist meine Version davon. Ja, erstmal das eine da oben, das ist den Satz, den verstehen wir so, wie er da steht. Den schreibe ich nur an, damit wir ihn hier zitierbar mit unserer Reihenfolge haben. Das ist Satz 312. Und ich schreibe ihn ein bisschen anders an. Ich sage nämlich nicht auflösbar, sondern ich sage endlich und einfach. ursprüngliche einfache nicht-arische Gruppe mit Eigenschaft B hat gerade Ordnung. Mehr dazu, warum ich manche Sachen ein bisschen anders formuliert habe, später. Da kommen noch Kommentare. Und dann kommt jetzt Satz 3.13. Gleiche Voraussetzung, endlich einfach nicht abisch. Selbst endlich. Einfach. Arisch mit Eigenschaft B. Dann behaupte ich, gibt es eine natürliche Zahl, mindestens 2, dann existiert ein L. Na, das ist jetzt doch eher eine Frechheit hier mit der Tafel. Moment. So. N aus N, N plus 2. So. Das G isomorph ist zu. Das Zeichen habe ich bestimmt letztes Mal erklärt, weil wir ja schon so einen Satz an der Tafel hatten, wo ich das brauchte. Das bedeutet einfach isomorph als Gruppe. So, dass G isomorph ist als Gruppe zu SL2 20N. Was habe ich jetzt getan? Ich habe die Voraussetzung ein bisschen geändert. Ich habe spezifiziert, dass die Gruppe endlich sein soll. Und ich habe gesagt, einfach und nicht arbitrisch anstelle von nicht auflösbar. Und rauskommt dann, also so haben wir uns zusammengereimt, was diese Notation soll, LF2, 2 hoch irgendwas. Das ist die spezielle lineare Gruppe. Der Dimension 2 würde man jetzt sagen, über einen Körper mit 2 auf einen Elementen. Können Sie also als Matrixgruppe lesen, wenn Sie wollen. Das sind dann alle 2 Kreuz 2 Matrizen über einen Körper mit 2 auf einen Elementen, die Determinante 1 haben. Warum n mindestens 2? Naja, wenn n 1 wäre, dann wäre das die SL22, die ist isomorph zu SYM3 und die ist nicht einfach und nicht arbitrisch. Das heißt, man braucht da so eine untere Schranke für n. Das kann erst ab n gleich 2 überhaupt richtig sein. In dem Fall hätten wir SL24. Ja, da funktioniert alles. Das ist wie PSL24 und das ist wie PSL25, also isomorph zu ALT5. Und das ist eine Gruppe, die diese ganzen Eigenschaften hat. Tatsächlich können wir das dann gleich noch weiter spezifizieren. Wir sehen das hier unten. Wenn wir eine nicht-arbische einfache Gruppe haben, mit einer Eigenschaft, die erstmal anders aussieht, sieht so aus, als hätte sie mit W nichts zu tun. Und ich betrachte das jetzt auch nur, weil es erstmal auf der Folie steht. Wir gucken da gleich nochmal hin. Wenn diese Gruppe nämlich die Eigenschaft hat, dass in jeder maximalen Untergruppe alle echten Untergruppen nilpotent sind, nilpotent ist schwächer als arbisch, und wir machen hier die Voraussetzung auch nicht für alle Zentralisatoren von Elementen oder sowas, dann behauptet Suzuki, ist G isomorph zu ALT5. Wo das alles herkommt, gucken wir gleich. Wir gucken uns die Suzuki-Arbeit gleich einmal kurz im Original an. Aber vorher dachte ich, sage ich mal ein bisschen was zum Beweis von Satz 3.13.
Kurze Frage. Ja? Kannst du dir irgendwie zusammenreihen, wofür das F steht?
Field vielleicht. Linear Group over Field und dann irgendwas könnte ich.
Ja, sein. Welches F jetzt?
Bei LF.
LF heißt Linear Fractions.
Ach, Linear Fractions, danke, genau, das war's.
Das wurde von Leonard Dixon um 1900 eingeführt in einem seiner Lehrbücher und er definiert es dann abstrakt als Brüche und im Grunde genommen um 1900 war noch gar nicht klar, dass diese Isomorphie da besteht.
Ja.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es SL oder PSL ist.
Ist hier egal, weil wir über Körper der Charakteristik 2 arbeiten. Ansonsten wäre es nicht egal.
Ich glaube allgemein, der mit LF meistens PSL, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm.
Ja, das müssen wir nochmal nachgucken. Aber stimmt, danke, es ist ein Linear Fraction.
Also so wie Möbius-Transformation
Ja. Gebrochen rationale Funktionen. Ja, genau. Genau das. Ja. Genau das. Okay, dann gucken wir kurz an, was da passiert. Vielleicht mache ich das mal eben aus und wir gucken dann später wieder rein. Nicht abzurufen mit Eigenschaft W, dann steht in Satz 312, dass die Eigenschaft, dass die gerade Ordnung hat. Der drei Eigenschaften hat, die wir nachprüfen müssen, und wenn man die Eigenschaften sieht, dann ist viel klarer, worauf ich jetzt hier immer hinaus will. Also, ich muss kurz die Logistik überdenken. Ah, ich hätte ihn muten sollen, das war gerade mein Fehler. Ja. Ich habe ihn ausgemacht, aber ich hätte ihn nur muten sollen. Wollte ich auch eigentlich. Wir machen den Beweis drüben. Oh, das ging mal schnell. Hallo. Können wir vielleicht... Moment. So, das ist der Satz, den ich verwenden möchte. Und wenn ich das... Kann ich das vielleicht so ein bisschen... hochschummeln. Also hier steht der vollständige Titel, damit man nachgucken kann und die Arbeit finden kann. Blablabla, Brau, Suzuki, Woll. Unabhängig von den drei Leuten gefunden und hat am Ende dann dazu geführt, dass es so veröffentlicht wurde. Mit den drei Namen. Kennt man deswegen auch so, wird bis heute verwendet. Da geht es um die Charakterisierung von irgendwelchen Gruppen. Wichtig ist für uns dieser Satz, der hier steht, den ich jetzt ein bisschen sichtbarer mache. Und ich kriege da, bestimmt, Moment. Gleich irgendwas hin, irgendeine Version, mit der wir das ganz gut sehen können. Ach nee, weil das der Folienmodus ist. Kriege ich das? Kann ich das? Moment. Anzeige. Vielleicht so? Ja. Ah, gut. Also da denke ich mir gleich irgendwas aus, wie das mit der Tafel funktioniert. Hier ist der Satz. Wir haben eine Gruppe mit endlicher Ordnung. Klein g, also eine endliche Gruppe. Die Ordnung der Gruppe soll gerade sein. Ah, gut. Das wollen wir gleich verwenden. Das wissen wir ja schon. Das heißt, wir haben schon die erste Eigenschaft dieses Satzes erfüllt. Die zweite Eigenschaft, die da erfüllt sein soll, ist, dass immer dann, wenn man zwei zyklische Gruppen sieht mit gerader Ordnung in der Gruppe g und wenn die sich nicht trivial schneiden, dass es dann eine zyklische Gruppe geben soll, die die beide enthält. Das ist die zweite Eigenschaft, die wir zeigen sollen. Und die dritte ist, dass G seine eigene Kommutatorgruppe ist, also G gleich G', was für nicht auflösbare Gruppen nicht immer stimmt. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert über die Formulierung bei Suzuki. Und ich habe jetzt geschrieben, nicht arisch und einfach, dann ist es nämlich klar, dass das stimmt. Aber gut, was dann rauskommen soll, ist nach dem Satz von Frau Suzuki und Ward, dass die Gruppe dann LF2Q ist, also in unserer Notation SL2Q bzw. PSL2Q. Q ist mindestens 4 und eine Primzahlpotenz und da wir hier nicht wissen, von welcher Primzahl, ist dann wichtig, dass wir unterscheiden können zwischen PSL und SL. Und ich spreche aber einfache Gruppen gleich. Deswegen kann ich dann immer schon sagen, dass PSL gemeint ist. Ich habe gerade noch einen Kommentar dazu. Egal. Das ist der Satz, den Suzuki zitiert in seiner Arbeit und den ich jetzt auch zitieren möchte bzw. verwenden möchte. Das heißt, wir müssen uns jetzt einmal diese Eigenschaften 1, 2 und 3 angucken. und schauen, warum die hier erfüllt sind. Die interessanteste ist die zweite, da ist was zu tun, der Rest ist irgendwie so klar. Also sage ich trotzdem was zu, aber das ist irgendwie klar. Deswegen schiebe ich das jetzt mal nach oben in der Hoffnung, dass wir das dann gut sehen können, auch wenn ich hier unten an der Tafel rumturne. Das ist immer so suboptimal, ne? Ja, es ist trotzdem nur suboptimal. Was halten wir davon, dass jetzt, wo ich das einmal gezeigt habe, wir uns merken, eigentlich ist nur die zweite Eigenschaft interessant. Ich mache das ordentlich an der Tafel und wir gucken später nochmal drauf. Aber jetzt haben wir gesehen, wo wir hinwollen, welchen Satz wir verwenden wollen. Und es ist in der Präsentation, die uns tut deutlich steht. Denn gleich kommt auch noch Redi und den. Den kann ich eigentlich auch jetzt direkt zeigen, wenn wir schon da sind. Und dann formuliere ich den Beweis gleich ordentlich an der Tafel. Bei Redi ist es eine sehr allgemeine über die allgemeine Arbeit, sehr allgemeine Titel über endliche einfache Gruppen. Und in dem ersten Satz, um den geht es mir hier, da haben wir drei Eigenschaften und ich glaube, die wesentliche ist die dritte. Die, auf die ich mich später beziehen möchte. Er behauptet nämlich, dass es nur genau eine einfache Gruppe gibt, bis auf Isomorphie mit gerader Ordnung, bei denen alle zweitmaximalen Untergruppen arisch sind. Und damit ist gemeint, ich gucke mir alle maximalen Untergruppen an, also alle möglichst großen echten Untergruppen, und dann gucke ich mir darin wieder die maximalen Untergruppen an, und die sollen alle arisch sein. Wenn das erfüllt ist, dann behauptet er, geht das nur auf eine Weise in einer einfachen Gruppe, bis auf Isomorphie, nämlich in der sogenannten Icosaeder-Gruppe, also in der Alt 60, Alt 5 mit Ordnung 6. Gut, da gucken wir auch gleich nochmal drauf, bevor wir dann weitergehen. Jetzt habe ich das hier kurz gezeigt, ich zeige es auch später nochmal, aber das nervt mich gerade mit der Tafel und ich möchte nicht so viel hin und her tauschen und wischen. Deswegen gucken wir da gleich wieder drauf. Und haben Sie vielleicht so ein bisschen gemerkt, wo es in den Eigenschaften ging? Achso, Brauer. Jetzt habe ich ein Problem. Meine Standardabkürzung für den Brauer-Suzuki-Wall-Satz war nämlich immer BSW und das kann ich jetzt nicht mehr verwenden. Also kann ich, aber möchte ich nicht. Dann wird es jetzt Brsuba. Brsuba ist jetzt die Abkürzung für Hallo, für diesen Satz von Brauer-Suzuki im Wall. Und ich schreibe jetzt mal dazu, was ist. Das da mit der geraden Ordnung, das ist Eigenschaft 1 in dem Hauptsatz, und auf den beziehe ich mich jetzt immer, den wir gerade gesehen haben in der Arbeit von Brauer-Suzuki im Wall. Also, Brsuba. Das war auch eine bisschen die Abkürzung, nehme ich jetzt nicht. Bei 2 ging es darum, dass man sich verschiedene Untergruppen anschaut. Also 2, wie waren meine Voraussetzungen? Aber statt zyklisch, bei mir steht nämlich zyklisch. Genau, wenn man 2 zyklische Untergruppen hat, von gerader Ordnung, die sich nicht trivial schneiden, dann findet man eine zyklische Untergruppe, die beide enthält. Also nehmen wir uns mal 2 her. Wer hat vergessen, was zyklisch ist? Für wen soll ich das nochmal kurz erklären? Niemand, okay. Ich werde es wahrscheinlich nicht trotzdem tun. Wieso frage ich eigentlich? Jetzt fangen an, die zyklische Untergruppe von G und das G-Enter. Sei nicht Angst. Es gibt also ein nicht triviales Element im Durchschnitt. Zyklisch zu sein heißt, dass man von genau, nein, nicht von genau, von einem Element erzeugt wird. Das können durchaus mehrere tun. Und insbesondere besteht dann die Untergruppe aus allen Potenzen dieses einen erzeugenden Elements. Und da Potenzen des gleichen Elements in einer Gruppe immer miteinander vertauschbar sind, sind zyklische Gruppen automatisch arisch. AB sind also arische Gruppen. Die liegen in maximal arischen Untergruppen. Und da oben oben steht noch die eine Zutat, deswegen habe ich da hingeschrieben. Die haben wir nicht bewiesen, aber das ist etwas, was so sozusagen nach ganz viel Rumrechnen folgert. Jedes Element der Gruppe, wir reden ja bei einer Gruppe mit Eigenschaft W, deswegen können wir das benutzen. Jedes Element der Gruppe, was nicht trivial ist, liegt nur in genau einer maximal arischen Untergruppe von G. So, ein nicht triviales Element hier im Schnitt liegt jetzt in zwei zyklischen Untergruppen. Also in zwei arischen Untergruppen. Aber es kann ja gleichzeitig nur in genau einer maximal arischen Untergruppe liegen. Oder in anderen Worten, zwei maximal arische Untergruppen der Gruppe schneiden sich ja trivial. Das heißt, arische Untergruppen können sich nicht trivial schneiden. Das heißt, der Fall tritt gar nicht ein. Weil, wie schreibe ich das? Ja, weil diese Eigenschaft links gilt. Weil. Und wie gesagt, deswegen bin ich abgewichen von dem, was bei Suzuki steht, weil ich nämlich bei ihm nicht sehe, wie man auf diese Eigenschaft 3 kommt. Es gibt nicht auflösbare Gruppen, bei denen die Kommutatorgruppe eine echte Untergruppe ist. Nehmen wir zum Beispiel SIM 5. Die Kommutatorgruppe von SIM 5, und SIM 5 ist ja nicht auflösbar, weil Alt 5 drin liegt und nicht auflösbar ist. Die Kommutatorgruppe von SIM 5 ist genau Alt 5. Das heißt, da haben wir diese Eigenschaft nicht, die wir in Brau-Suzuki Board brauchen. Und mir ist dann nicht klar, wie Suzuki das genau verwenden möchte. Das heißt, da müsste er noch einen weiteren Reduktionsschritt machen. Ich fand es dann klarer, den Satz direkt so zu formulieren, für eigentlich einfach und nicht arisch. Jetzt schreibe ich kurz hin, Eigenschaft 3 in Brau-Suzuki Board. Und naja, wenn, also eigentlich ist der Witz, dass G' ein Normalteiler ist. Wenn G' also nicht gleich G wäre, dann müsste, weil G' ein Normalteiler ist und weil G eine einfache Gruppe ist, G' gleich 1 sein. Aber wenn G' gleich 1 ist, dann ist die Gruppe arisch und hier steht jetzt nicht arisch. Das heißt, bei einer nicht arischen einfachen Gruppe muss immer die Kommutatorgruppe die ganze Gruppe sein. Jetzt sagt Brau-Suzuki Wall, dass G isomorph zu einer Gruppe der Form SL2Qs. Ich bleibe jetzt mal genau bei der Formulierung, also auch bei diesem, was er gesagt, LF für Linear Fractions. Und mit der Interpretation für SL, einfach um vorsichtig zu sein, wenn es PSL ist, umso besser. Ja, unsere Gruppe ist einfach. Aber es ergibt sich auch gleich, weil wir dann sehen werden, dass die Primzahlpotenz Q, die da rumläuft, keine Potenz einer ungeraden Primzahl sein kann. Ich mache mal so ein P in Klammern davor. Ich müsste noch mal gucken, da gibt es ja bestimmt moderne Formulierungen von. Das kann ich, na, vielleicht nicht gleich in der Pause, aber spätestens zur nächsten Vorlesung noch mal nachrecherchieren, wie der heutzutage formuliert wird. Mein Gefühl ist, ich habe ihn auch schon mal benutzt, aber es ist lange her, mein Gefühl ist, man fängt immer mit einer einfachen Gruppe an und man kommt sofort zu PSLs. Aber ich muss noch mal nachgucken. Ja, es ist, ja. Jetzt habe ich widersprüchliche Sachen in meinem Kopf. Denn wenn es sofort PSL ist, dann müssen wir noch weiter argumentieren, um darauf zu kommen, dass Kuhne Potenz von 2 ist. Ich habe jetzt argumentiert, es ist SL und das Zentrum wäre nicht trivial, wenn Q keine Potenz von 2 wäre und deswegen ist die Gruppe dann nicht einfach und deswegen muss Q eine Potenz von 2 sein. Wir gucken gleich mal, was Suzuki macht an der Stelle, denn irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade eine moderne oder eine andere Version von dem Brown Suzuki Ballsatz im Kopf habe, auf die ich zurückgreifen möchte. Okay, wir machen es mal. Wir gucken mal eben, wie Suzuki die Arbeit genau verwendet. Diesmal habe ich gemietet. Das ist hoffentlich direkt wieder da. Ja, okay. So, hier steht das. Und da gibt es nämlich auch keine weiteren Voraussetzungen, nur die Perfektheit. Und die ist bei SL gegeben. Dafür braucht man nicht PSL. SL ist, wenn es groß genug ist, auch perfekt. Das heißt, an der Stelle könnte wirklich noch SL gemeint sein. Ich habe hier die Arbeit von Suzuki offen. Wir gucken mal da rein. Wollte ich ja sowieso. Jetzt machen wir das einen Moment früher. Hier ist der Anfang der Arbeit. Das haben wir teilweise schon in Ausschnitten gesehen. Hier ist nochmal die Erklärung dieser Eigenschaft B, mit der wir angefangen haben. Eigentlich ist ja unser Plan, dass wir gerne Gruppen mit Eigenschaft B möglichst gut verstehen wollen. Insbesondere wollen wir die einfachen Gruppen mit Eigenschaft B gerne klassifizieren. Und jetzt gucken wir mal, was Suzuki in seiner Arbeit insgesamt macht. Er erwähnt ja am Anfang auch schon Frau Suzuki Wall und so. Und jetzt schaue ich hier mal so langsam durch, was da passiert. Also einmal haben wir da, A ist der Zentralisator jedes nicht-trivialen Elements. Das hatten wir in einem Lemma formuliert und auch bewiesen. Das steht hier in der Arbeit so drin. Und hier unten auf der Seite sehen wir den Grund, warum die Brauer-Fauler-Arbeit zitiert wird. Denn er sagt, dass er hier sich ein bisschen allgemeiner anguckt, was die Eigenschaft wieder steht, also das eine abelsche Untergruppe, eine maximal abelsche Untergruppe, der Zentralisator jedes ihrer nicht-trivialen Elemente ist, was das für eine Gruppe bringt, also was man dann für Strukturaussagen ableiten kann. Und da sagt er, dass er sich auf Brauer und Fauler bezieht. Dann kommt ein bisschen Kram und hier geht's los, hier kommt jetzt Darstellungstheorie. Das geht jetzt über so ein paar Seiten. Zeige ich nicht alles, beziehungsweise gehe ich nicht im Detail drauf ein. Wie gesagt, wer Darstellungstheorie gehört hat und das interessant findet, kann sich da reinlesen. Es gibt Sachen, die man auch wirklich wiedererkennt, wenn man Darstellungstheorie gehört hat. Man kann so ein bisschen was verstehen dann, was da passiert. Aber für mich war es für diese Vorlesung viel zu weit weg von dem, was wir sonst machen. Deswegen bin ich dann erst ein bisschen später wieder hier eingestiegen und wir sind gleich da. Es wird immer noch gerechnet, es wird immer noch gerechnet. Und jetzt sagt er hier unten auf der Seite, wir haben jetzt folgenden Satz gezeigt. In einer nicht auflösbaren Gruppe mit Eigenschaft W ist die Ordnung der Gruppe gerade. Und dann sagt er, zusammen mit einem Resultat aus 2, und 2 ist die Brauer-Suzuki-Wall-Arbeit, können wir zeigen, dass für jede nicht auflösbare Gruppe G, die die Eigenschaft B erfüllt, wir sehen können, dass die Gruppe eine der linearen Gruppen LF, also würde ich jetzt übersetzen mit SL 2, 2 hoch μ ist. Danach kommt dann schon was anderes. Das heißt, er geht hier gar nicht weiter auf einen, der den Satz anwendet und insbesondere nicht auf diese Diskrepanz zwischen nicht auflösbar und einfach und nicht abelt. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir LF wirklich als SL lesen, dann, und das verspreche ich, dass ich es nochmal nachgucke, in der modernen Fassung. Würde ich mir das jetzt hier weiterhin so zusammenreimen, wir haben eine Charakterisierung, dass G eine SL2Q ist, Q ist irgendeine Primzahlpotenz Und diese Gruppen haben, wenn Q eine Potenz einer ungeraden Primzahl ist, mal gucken, stimmt es dafür ganz klein? Ja, ein nicht triviales Zentrum. Aber eine einfache Gruppe hat triviales Zentrum und deswegen kann G nur isomorph dazu sein, wenn die Gruppe quasi mit PSL zusammenfällt und das passiert, wenn Q eine Potenz von 2 ist. Wäre auch wieder die Gruppe nicht einfach. Okay, das heißt, so kommen wir zu der Formulierung, wie der Satz hier bei mir steht. So konnte ich verstehen, wie man da draußen so viel Wort anwenden kann. Die erste und die dritte Eigenschaft kann man quasi sofort hinschreiben. Die zweite Eigenschaft gilt irgendwie auf langweilige Art, weil die komische Voraussetzung, die da steht, in unserer Gruppe nicht erfüllt sein kann. Dann gibt es noch diesen Satz, den wir auf der Folie gesehen haben, der weiter unten stand, wo es um eine Charakterisierung von Alt 5 geht. Und den möchte ich auch kurz anschreiben. Und da möchte ich auch eine Beweisskizze besprechen. Das heißt, dann werden wir uns nochmal an diesen Satz von René erinnern. Hier geht es mir die ganze Zeit darum, dass wir uns so ein bisschen in die Methoden reindenken, wie Suzuki die verschiedenen Resultate, die ja schon veröffentlicht waren, zusammengeführt und verwendet hat. Also um diese Ideen geht es mir. Deswegen lasse ich eben auch die anderen Methoden wie Darstellungstheorie weg. Satz 314. Hier haben wir eine endliche, einfache, nicht-arische Gruppe mit Eigenschaft A, mit einer neuen Eigenschaft, die ich noch nicht angeschrieben habe, aber die wir in der Suzuki-Arbeit gerade schon gesehen haben, nämlich Eigenschaft N. Eigenschaft N ist die folgende. Eine Gruppe hat diese Eigenschaft genau dann, wenn Folgendes gilt. In jeder maximalen Untergruppe von G sind alle echten Untergruppen nilpotent. Nilpotent zu sein, können wir uns für den Moment auf folgende Art und Weise merken. Die Gruppe, also diese echten Untergruppen, um die es da geht, ich nenne mal so eine H, so eine Untergruppe H hat für jede Primzahl, die die Gruppenordnung teilt, nur genau eine Sylow-Untergruppe. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, bei arischen Gruppen, was das für Konsequenzen hat, und Nilpotenz ist in dem Sinne so eine Verallgemeinerung davon. Die einzelnen Sylow-Gruppen, die müssen dann nicht mehr arisch sein, aber ansonsten stimmen ganz viele der Aussagen, die wir letztes Mal getroffen haben, immer noch. Wir haben das hier in der Übung sehr genau diskutiert. Ich glaube, das Hauptargument war hier und dann war ich, glaube ich, hier drüben und habe hier gesprochen, wie man es in arischen Gruppen genau machen kann. Und die Idee war, für jede Primzahl hat man nur genau eine Sylow-Untergruppe, die muss dann ein Normalteiler sein, das Produkt von den ganzen Bildern, die ganze Gruppe. Und wenn man eine hernimmt und sie mit dem Produkt der anderen schneidet, dann ist der Durchschnitt immer trivial. Da kann man dann noch mehr Sachen rausfolgern. Zum Beispiel das, muss ich kurz überlegen, ja, das gilt alles in nilpotenten Gruppen, wenn ich mir ein Element hernehme von einer Primzahlpotenzordnung zu einer Primzahl und ein Element von Primzahlpotenzordnung mit einer anderen Primzahl, die dem zugrunde liegt, dann sind die miteinander vertauschbar. Und das kann man verallgemeinern. Wenn ich zwei Elemente teilerfremder Ordnung habe, dann sind die miteinander vertauschbar. Und es gilt noch mehr. Eine Möglichkeit, nilpotente Gruppen zu charakterisieren, ist, dass man sagt, dass für jede echte Untergruppe der Normalisator größer wird, echt größer wird. Das ist was wir in P-Gruppen sehen und das kann man als Charakterisierung für nilpotente Gruppen benutzen. Das wird gleich wichtig, denn hier in dem Beweis möchte ich ein bisschen mehr erzählen und ich möchte ein Argument zeigen, das ich da in dieser Arbeit von Suzuki zum ersten Mal gesehen habe und das aber extrem modern ist. Deswegen zeige ich das hier und es ist ein Argument über nilpotente Gruppen. Deswegen habe ich jetzt gerade nochmal diesen kleinen Ausflug gemacht und wenn wir dann gleich bei den Gruppen sind und bei den Argumenten, dann kann ich auch noch mehr dazu sagen. Gut, wir merken uns also, wenn ich in meiner Gruppe G unterwegs bin und sehe dort eine maximale Untergruppe, also eine möglichst große echte Untergruppe, und dann darin wieder eine echte Untergruppe, dann kann ich die als Produkt ihrer Sylow-Untergruppen schreiben. Für jede Primzahl gibt es nur eine Sylow-Untergruppe. Und ich weiß noch ein bisschen mehr. Jetzt kommt endlich der Satz. Satz 314. Ja, die Nummer stimmt. Seid ihr endlich einfach. Endlich einfach. Und nicht arisch. Mit Eigenschaft N diesmal. Dann ist G-Isomorph zu I5. Das ist also die einzige Gruppe, bis auf Isomorphie, die einfach und nicht abelsch sind, diese komische Eigenschaft hat. Eigenschaft N. Okay, ein paar vielleicht philosophische Bemerkungen, ich weiß nicht genau. Warum machen wir das? Warum gucken wir uns diese Eigenschaft an? Die sieht ja vielleicht erstmal seltsam aus. Na, wir machen das, weil Suzuki es macht. Und wir ihm hier gerade folgen. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, denn Suzuki macht noch mehr. Wir sehen noch mehr solche Eigenschaften. Einige von Ihnen haben sich das auch schon angeguckt in Übungsaufgaben oder so. Da kommt immer wieder so, Zentralisator von irgendwas kann irgendwas. Oder irgendwelche Untergruppen haben irgendwelche Eigenschaften. Und dann hat er irgendwelche coolen Fürze und dann gibt es da irgendwelche coolen Charakterisierungssätze. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso macht man das? Wieso würfelt man jetzt so random irgendwelche Eigenschaften aus und klassifiziert dann die Gruppen, die das können? Manchmal wirkt es etwas willkürlich, aber ich habe den Eindruck, dass Suzuki da ein System hat. Es gibt da Eigenschaften, die zusammenhängen und bei denen man sehen kann, dass dann die eine einen Tick schwächer ist als die davor, sodass man stärkere Charakterisierungsaussagen kriegt. Und außerdem kann man diese ganzen Sätze ja auch andersrum lesen. Das ist eines meiner Lieblingsspiele, Sätze andersrum lesen. Also Möglichkeit 1, G ist eine einfache Gruppe mit Eigenschaft bla, also zum Beispiel N. Dann ist die Gruppe das. Das heißt also, wenn ich eine andere Gruppe sehe, dann kann die diese Voraussetzung nicht erfüllen. So, das heißt, sie ist vielleicht nicht einfach, ja, das könnte schief gehen. Oder wenn sie einfach ist, dann muss bei dieser besonderen Eigenschaft irgendwas schief gehen. Das heißt, man findet irgendwas, was von dieser Eigenschaft abweicht und das kann man dann benutzen. Okay, Beweisskizze. Das war gar nicht so skizzig, aber das jetzt ist gut auf jeden Fall. Einfach damit wir Suzukis Ideen sehen. Ja, ich fange mit Sylow-Untergruppen an. Okay, es gibt so zwei Schritte. Nee, das ist kein eigener Schritt. Es gibt zwei Schritte. Schritt 1. Und, genau. Ich schreibe die Schritte hier und die Beweise da drüben hin. Beweis Schritt 1. Einfach damit wir die immer sehen, nur für den Fall, dass ich wischen muss, denn das könnte länger werden. Beweis Schritt 1. Das ist die Idee. Und wenn wir uns dann zwei verschiedene P-Sylow-Untergruppen hernehmen, also P1 und P2, jeweils P-Sylow-Untergruppen von G, dann schneiden die sich trivial. Und das Argument, das wir da sehen, das ist eins, was ich selber schon benutzt habe und was ich jedes Mal wieder feiere, also feiern das gleich gemeinsam. Und manche werden es jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal sehen, denke ich. Also freue ich mich. Und Schritt 2, da kann ich ja schon mal hochladen, was dann kommt. Was Schritt 2? G hat keine maximale Untergruppe, die nilpotent ist. Genau. Und dann kommt noch so ein bisschen Argumentation, aber die ist dann kein einzelner Schritt mehr, deswegen lasse ich das so stehen. Okay. Lieblingsargumentation in endlichen Gruppen. Wenn wir uns zeigen wollen, annehmen, ist er falsch. Und dann wählen wir irgendwas, geschickt. Hier in Beweisschritt 1 wählen wir uns so eine Primzahl, zwei verschiedene Sudoff-Gruppen, nehmen an, dass der Schnitt nicht trivial sei und wählen das dann so, dass der Durchschnitt möglichst groß ist. Also für Schritt 1. Annehmen, falsch. Das steht hier ja für alle Primzahlen sogar. Das ist ja eine wirklich starke Aussage. Wir fixieren jetzt eine und wählen uns die Situation so, dass der Durchschnitt möglichst groß ist und der Durchschnitt heißt D. Von Untergruppen einfach. P1 und P2 sind ja verschieden, das schreibe ich auch nochmal dazu. Das ist ungleich P2, das ist der Witz in Schritt 1. Primzahl und dann verschiedene. Ah, das steht hier auch nicht. Das ist aber nicht gut. Ich habe es gesagt, das weiß ich, aber ich habe es nicht hingeschrieben. Ungleich P2. Das ist wichtig jetzt, denn dieses D könnte ja so groß wie möglich werden, indem es einfach P1 ist, gleich P2, also wenn die einfach gleich sind. Aber das sollen sie nicht sein. Und wenn die nicht gleich sind, dann ist dieser Durchschnitt eine echte Untergruppe von P1 und von P2. Und jetzt kommt zum Tragen, was ich über nilpotente Gruppen gesagt habe und was man für P-Gruppen auch, ich überlege gerade, wie elementar das ist, das zu zeigen, können wir irgendwann in der Übung diskutieren, wenn wir wollen. In P-Gruppen gilt für jede echte Untergruppe, dass der Normalisator dieser Untergruppe in der großen Gruppe größer wird. Deswegen sind ja auch maximale Untergruppen von P-Gruppen automatisch Normalteiler. Der Normalisator wird größer und die einzige Gruppe, die dann da noch ist, ist die ganze Gruppe. Okay, schreiben wir erstmal hin. Jetzt gilt, dass D eine echte Untergruppe ist von P1. Argumentieren in P2, denn D ist auch eine echte Untergruppe von P2, ist also auch eine echte Untergruppe vom Normalisator von sich selber in P2. Genauso ist D eine echte Untergruppe vom Normalisator in P2 von D. Ich habe das Bedürfnis, ein Bild zu malen. Ich stelle mir immer so einen Reißverschluss vor. Also man hat ja diesen Durchschnitt und dann werden irgendwelche Sachen größer und dann zieht man den Reißverschluss so weiter und kriegt ihn wieder zurück. Das ist wahrscheinlich nur mein Bild. Ich gucke mal, ob ich das gleich sinnvoll hinmalen kann. Wahrscheinlich nicht. Gucken wir uns den Normalisator von D in der ganzen großen Gruppe an. In der ganzen großen Gruppe D. G. Die läuft ja auch rum. Und die ist nach Voraussetzung einfach und nicht arbeit. Das heißt, es ist schwierig für G, der Normalisator von irgendwas zu sein. Diese Untergruppe D, die wir da jetzt haben, die ist nach Voraussetzung nicht trivial. Und sie ist eine P-Gruppe. Das heißt, sie ist schon mal nicht die ganze Gruppe G. Dann bricht ja sofort alles zusammen. Der Normalisator von D in G kann jetzt auch nicht die ganze Gruppe sein, denn ansonsten hätte G einen nicht-trivialen Normalteiler, der nicht die ganze Gruppe sein kann. So, da bin ich jetzt gerade hingelaufen. Also ich habe erst argumentiert, warum D nicht die ganze Gruppe sein kann. Und dann habe ich die Einfachheit von G benutzt, um zu zeigen, dass der Normalisator von D in G dann eben auch nicht die ganze Gruppe sein kann. Aus der Einfachheit. Dass der Normalisator in D, in ganz G von D, eine echte Untergruppe ist. Und wenn ich in einer echten Untergruppe liege, dann liege ich in einer maximalen Untergruppe. Wenn ich in einer echten Untergruppe bin, liege ich in einer maximalen Untergruppe. So, jetzt, es geht so ein bisschen um die Ecke jetzt, mein Argument. Ich möchte gucken, was passieren würde, wenn der Naman sagt, von die nilpotent wäre. Denn ich will jetzt irgendwie mich zurückziehen auf diese Eigenschaft N. Hier geht es ja um echte Untergruppen von maximalen Untergruppen und dass die alle nilpotent sind. Und ich will jetzt sozusagen einschränken, wo der Normalisator von D liegen kann, indem ich mir angucke, ich meine, es ist jetzt eine echte Untergruppe und jetzt gucke ich, kann er nilpotent sein? Denn nur wenn er nilpotent ist, kann er eine echte Untergruppe in einer maximalen Untergruppe sein. Wenn ich zeige, er ist nicht nilpotent, dann kann ich sehen, wegen dieser Eigenschaft N, dass er dann keine echte Untergruppe in einer maximalen Untergruppe sein kann. Das heißt, er muss selber eine maximale Untergruppe sein. Ergibt es Sinn? Also, es ist ja, das ist ein bisschen um die Ecke. Also, der Name hat gesagt, das ist eine echte Untergruppe und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich male doch mal ein Bild, aber ein anderes, als ich ursprünglich dachte. Also, hier ist E und hier ist eine echte Untergruppe, der Name hat gesagt, E. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie der da jetzt liegen kann. Ich sollte hier in den Abstand reinmalen. Möglichkeit 1. Der Normalisator von D ist wirklich, ist schon selber eine maximale Untergruppe. So, da passt nichts mehr dazwischen. Das könnte sein. So. Möglichkeit 2. Dazwischen ist noch Platz für eine weitere Untergruppe. Ich nenne sie mal M. Eine maximale Untergruppe, die den Normalisator von D enthält, und zwar echt. Das heißt, da ist wirklich noch Platz. Wenn dieser Fall eintritt, dann gucken wir mal kurz, was dann passiert. Ja, dann ist ja der Normalisator von D eine echte Untergruppe in einer maximalen Untergruppe. Und dann sagt Eigenschaft N, dass der Normalisator dann nilpotent ist. In anderen Worten, das rechte Bild führt dazu, dass der Normalisator nilpotent sein muss. Das linke Bild wissen wir nicht so. Und ich möchte gerne das linke Bild, wo wir nicht so genau wissen. Also schließe ich aus, dass der Normalisator nilpotent ist. Dann schließe ich das rechte Bild aus und belange es. Hat es geholfen für den Bild? Deswegen fange ich jetzt an mit angenommen, der Normalisator sei nilpotent und wer ist dann gerne widersprochen. Und irgendwas muss ich gleich wegwischen. Angenommen, der Normalisator von dem D sei nilpotent. Ich habe vorhin noch mal gesagt, mit welcher Charakterisierung von Nilpotenz ich jetzt arbeiten möchte, damit wir irgendwie klarkommen, auch wenn nicht alle den Begriff schon gut kennen. Darauf komme ich jetzt zurück. Für jede Primzahl, die Gruppenordnung teilt, gibt es jetzt hier drin nur genau einen Besylerfunktor. Insbesondere für das kleine G, mit dem wir angefangen haben, das kommt hier ja vor. Die Primzahl G, mit der geht es los. Dieses D ist eine P-Gruppe für diese Primzahl G. Das heißt, die Primzahl G teilt auf jeden Fall diese Gruppenordnung. Und jetzt finde ich da in neuer Satzung nur genau eine Besylerfunktorgruppe. Dann hat der Normalisator in G von D nur genau eine Besylerfunktorgruppe. Könnte ich jetzt eigentlich auch mal schön bezeichnen. Ich glaube, Groß P ist noch nicht weg. Nö, wir haben hier 1 und P2, aber nicht P. Und der Satz von Sydow sagt ja auch, dass jede P-Untergruppe in einer P-Sydow-Untergruppe liegt. Also liegen alle P-Untergruppen, die wir hier irgendwo sehen, in dieser einen, also in Groß P. Also schauen wir mal, was wir für P-Untergruppen finden. Im Normalisator von D. Naja, da läuft doch bestimmt der Normalisator in P1 von D rum. Und da läuft bestimmt der Normalisator in P2 von D rum. Und das sind P-Gruppen. Daher kann es ja. Diese beiden P-Gruppen müssen jetzt in der gleichen P-Sylophunter-Gruppe groß P liegen. Diese muss nun, weil sie die einzige ist, den Normalisator von P1 und den P2 enthalten. Ja, aber wie geht das? Ich meine, der Normalisator von D, dann ist ja D normal. Das heißt, D liegt da drin in jeder P-Sylophunter-Gruppe. Also dieser 1 ist darin normal. Das heißt, normalisiert D, das heißt P ist in Wirklichkeit dasselbe wie dieser Normalisator und dasselbe wie dieser Normalisator, das schreibe ich erstmal hin und dann sehen wir, wo es schief geht und wie der Reißverschluss sich zusammenzieht. Die müssen dann gleich sein, weil D normal in P ist. Das heißt, P liegt in diesen beiden Normalisatoren drin und die liegen in P. Das heißt, alles ist gleich. Und es folgt. So, und warum geht das nicht? Erstmal sieht das ja so aus, als könnte das funktionieren. Aber ein Bild wird sofort zeigen, warum nicht. Wenn ich Platz habe, ich verschneide. Okay. Hier ist also ein Angebot D und das war jetzt einerseits hier in diesem P1. Andererseits in diesem P2 und das war der Durchschnitt. Das heißt, hier haben wir den Normalisator in P1 von D, das ist wirklich größer, und genauso haben wir hier den Normalisator in P2 von D, das ist auch wirklich größer. Aber jetzt haben wir hier in dieser großen Gruppe, in diesem großen Normalisator und in dieser Südorf-Gruppe P eine Situation gefunden, hier irgendwo ist halt P, wo plötzlich, ja, eigentlich, also wir sehen quasi, das hier ist, das P ist vielleicht sogar, und das ist in Wirklichkeit alles die gleiche Gruppe. Das heißt, der Reißverschluss zieht sich hier zusammen und in Wirklichkeit hätten wir als Durchschnitt von zwei Südorf-Untergruppen was Größeres finden können. Denn dieser Normalisator von D in P1 ist ja jetzt ja offensichtlich eine größere Untergruppe, die aber auch noch in einer anderen Südorf-Untergruppe liegt. Das heißt, der Schnitt, den wir vorher gewählt haben, war gar nicht so groß, wie es ging. Widerspruch. Widerspruch zur Wahl von D. Jetzt sitzen hier so ein, zwei Menschen rum, die mich schon Gruppentheorie machen sehen. Und die wissen, dass genau so heutzutage manchmal lokale Gruppentheorie aussieht. Das ist also gleichzeitig 70 Jahre alt, na, ein bisschen weniger, und extrem modern. So sieht lokale Gruppentheorie immer noch aus. P-Untergruppen, Normalisatoren davon, das irgendwo reinlegen, irgendwelche Sachen wählen und dann irgendwelche Argumente machen. So wie das hier. Und wir gucken gleich, wie es bei Suzuki aussieht. Ich war begeistert, als ich das gefunden habe, weil es so modern ist. Das war der erste Schritt. Der Widerspruch kam ja von der Annahme. Achso, Moment, noch nicht ganz. Der kam von der Annahme, dass das hier nicht, dass das nilpotent ist. Dann bla 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 Widerspruch. Jetzt müssen wir uns noch angucken, was passiert, wenn es nicht nilpotent ist. Ganz fertig, aber fast im ersten Schritt. Also, das ist nicht nilpotent und das bedeutet nach unserer Eigenschaft n da oben, dass der Normalisator eine maximale Untergruppe ist. Also, eine maximale Und jetzt gucken wir weiter. Alle echten Untergruppen von diesem Normalisator sind dann nilpotent mit der gleichen Eigenschaft. Und jetzt kommen zwei kleine Blackboxes. Also die eine ist nur grau, würde ich sagen. Aber die andere ist wirklich eine Blackbox. Deswegen auch Beweisskizze, weil ich nämlich jetzt mit zwei Resultaten darauf gehe, die ich nicht im Detail bespreche. Das eine kennen hier manche, Da ist die Anwendung dann auch klar und das andere kennt hier vielleicht niemand. Das macht nichts, wir glauben das jetzt für den Moment und wir können, wenn es gewünscht wird, da ein Lesezeichen machen. Sie dürfen ja sowieso überall Lesezeichen machen und wenn wir am Ende dann noch ein bisschen Zeit haben oder wenn es in der Übung mal langweilig ist, dann kann ich mir noch mehr Dinge erzählen. Das hier ist so eine Stelle. Ich zitiere jetzt einfach zwei Leute. Einmal über Sarah, den Namen haben alle, die hier manchmal rumlaufen und was über Untergruppenverbände hören, schon oft gehört. Ein Resultat von Iwasawa sagt jetzt unter der Voraussetzung, die wir da gerade haben, dass die T-Süd-Untergruppen von G jetzt zyklisch sind und es gilt noch mehr. T-Süd-Untergruppen von G zyklisch. Insbesondere ist also unser P1, mit dem wir angefangen haben, zyklisch P2 auf. Und ich halte jetzt mal kurz P1 fest und mache darüber eine Aussage, die auch noch folgt, nämlich P1 liegt im Zentrum seines eigenen Sagens. Insbesondere ist P1, ich meine, das ist sowieso schon arisch als typisches, aber da gilt jetzt noch mehr. Und das ist eine Voraussetzung, die dafür sorgt, dass wir einen P-Komplementsatz benutzen können von der Zeit. Den haben wir letztes Mal schon in einer Variante gesehen. Auch da kann ich gerne bei anderer Gelegenheit noch ganz viel anderes zu sagen. Aber jetzt möchte ich einfach nur sagen, dass er hier genau eingreift und diese Voraussetzung nutzt und zeigt, G hat ein normales P-Komplement und das ist echt schwierig, wenn man eine einfache Gruppe ist. Gut, das heißt, da bin ich jetzt skizzenhaft geblieben. Ich wollte es aber vorher zeigen, weil ich es so modern finde und so schön. Und was dann danach passiert, ist halt auch extrem modern. Also, dass man dann eine Eigenschaft herleitet, dafür sorgt, dass man den P-Komplementsatz mit Gonzer verwenden kann. So würde ich heute auch argumentieren. Wir gucken gleich, was für eine Arbeit von Iwasawa ist. Und also wir wollen das dann noch genauer nachlesen und wir können das später vertiefen. Jetzt möchte ich zu Schritt 2 kommen. Achso. Beides, also hier dieses P-Komplement ist ein Widerspruch, weil G einfach ist und nicht arisch. Und dann haben wir einen Widerspruch zu der ursprünglichen Annahme, dass wir solche Süd-Off-Gruppen finden, die sich nicht trivial streiten. Also haben wir Schritt 1 gewesen. Jetzt kommt Schritt 2. Was möchte ich da sagen? Angenommen, wir haben doch eine nilpotente maximale Untergruppe. Da kommt wieder eine Blackbox. Mal schauen. Genau, ich habe jetzt noch eine Blackbox und dann kommt der Satz von Relais, den ich gezeigt habe. Also gezeigt im Sinne von an die Wand geworfen, nicht bewiesen. Schutz angenommen. Was möchte ich annehmen? Da steht ja, es gibt keine nilpotente maximale Untergruppe, also nehme ich an, es gebe eine. Ich nenne sie M, hier haben wir eine maximale Untergruppe M. Nilpotent ist und wir merken uns wieder, nilpotent heißt, für jede Primzahl gibt es genau eine Süd-Off-Untergruppe. Dann schnappe ich mir die, schnappe mir die einzige P-Süd-Off-Untergruppe, P ist wieder unsere Primzahl. Normale Süd-Off-Untergruppe von M kann jetzt nicht normal in ganz G sein, denn G ist eine einfache nicht-arische Gruppe. Das heißt, und das ist auch wieder total modern, also das ist wirklich ganz viel Zeug, was ich auch selber in meinen Gruppentheorie-Vorlesungen so ähnlich gelernt habe, also diese Art der Argumentation und wie ich selber auch oft arbeite, wenn ich lokale Gruppentheorie mache. Deswegen folge ich die ganze Zeit so. Das ist so lange her, aber es ist halt voll in der Zeit gleichzeitig. Die Methoden haben sich weiterentwickelt, aber irgendwie ist für mich der Geist so der gleiche geblieben. Dann ist P normal in M, aber P ist nicht normal in G. Ja, das heißt, der Normalisator von P in G enthält diese maximale Untergruppe M, aber es ist nicht die ganze Gruppe, also muss er M sein. Auch wieder der Klassiker. Dann ist das so, da ist der Normalisator genau M. Und jetzt kann man das Argument noch ein bisschen verfeinern, indem man sich das Zentrum von P anguckt. Das Zentrum von P ist charakteristisch in P und deswegen normal im Normalisator, also in M, aber wieder nicht in G, weil G eine einfache Gruppe ist. Und deswegen ist M auch der Normalisator vom Zentrum von P. Und dann kommt die nächste Blackbox. Genauso ist M der Normalisator vom Zentrum von P. Und wieder kann ich sagen, ich würde genauso argumentieren heutzutage. Und dann kommt der Ersatz von Rühl. Den kann man bestimmt irgendwo nachlesen. Es gibt mindestens eine Version im Buch von Kurzweil und Stellmacher. Kann ich nachliefern das Zitat, wenn das gewünscht wird? Jetzt nehmen wir es als Blackbox. Mit Grün folgt, dass E' eine echte Untergruppe von G ist. Das ist ein Widerspruch, denn G ist perfekt. G ist eine endliche, einfache, nicht abelsche Gruppe. Da kann die Kommutatorgruppe nicht kleiner werden. Haben wir vorhin schon benutzt. Und der Widerspruch zeigt, dass Schritt 2 stimmt. Okay, das war jetzt sehr viel Information in kurzer Zeit. Gucken wir mal, wie es dann weitergeht, wenn wir diese beiden Zwischenschritte haben. Die dienen ja nur dazu, das Argument so ein bisschen zu organisieren. Und das Gleiche ist auch skizzenhaft. Okay. Maximale Untergruppen sind nicht nilpotent, insbesondere sind sie dann keine P-Gruppen. Das heißt, man muss für jede maximale Untergruppe immer zwei verschiedene Primteiler finden in der Gruppenordnung. Gleichzeitig kann man aber sehen, dass die Struktur dieser maximalen Untergruppen sehr eingeschränkt ist, auch wieder wegen dieser Eigenschaft M. Und man sieht dann, dass die maximalen Untergruppen so aussehen, es gibt eine Primzahlpotenz, die mit einer möglicherweise hohen Potenz davor kommt in der Ordnung. Und dann gibt es noch eine zweite Primzahl, aber diese zweite Primzahl, die kommt nur mit Vielfachheit 1 vor. Und so sehen alle maximalen Untergruppen aus. Das schreibe ich jetzt einmal an und die ganze detaillierte Argumentation mache ich nicht. Das ist jetzt skizzenhaft. Jede maximale Untergruppe M von G existieren jetzt Primzahlen und irgendeine natürliche Zahl für den Exponenten. So, dass die Ordnung der maximalen Untergruppe P A mal ist. Das heißt, eine der beiden, das heißt, wir haben hier richtig krasse Einschränkungen. Es kommen zwei Primzahlen vor, genau zwei. Ich habe gerade argumentiert, warum es mindestens zwei sein müssen, aber man sieht jetzt auch, es sind genau zwei. Und eine kommt nur mit Vielfachheit 1 vor, das ist eine starke Einschränkung. Und dann weiß man auch noch, dass für die Primzahl, die gegebenenfalls mit größerer Potenz vorkommt, die Sydow-Untergruppe normal ist. Schreibe ich auch hin. Schreibe ich das hin? Es gibt nur eine Sydow-Untergruppe, schreibe ich hin, dann ist die automatisch normal. Dann kommen die Schritte 1 und 2. Das heißt, jetzt überlegt man sich, ja, was weiß man jetzt? Man guckt sich also verschiedene Sydow-Gruppen an, man weiß, die schneiden sich trivial, dann kann man Elemente von P-Potenzordnung zählen. Also man zählt irgendwie geschickt ab, sowas haben wir schon gesehen, diese Argumente sind alt. Schritt 2 haben wir schon benutzt. Und dann kommt nochmal Burnside, also nochmal so ein P-Komplementsatz, eine Version davon. Und zusammen mit dem Abzählen kommt dann raus, was P-Sydow-Untergruppen abelsch sind. Ich schreibe ein Abzählen des Burnside, dass G abelsch P-Sydow-Untergruppen hat. Für so eine Primzahl P, die von so einer maximalen Untergruppe herkommt. Dann kann man irgendwie sehen, das ist nochmal ein extra Argument, dass dann das für alle Primzahlen funktioniert und man in Wirklichkeit für jede Primzahl eine arische Führung hat. Und das führt dazu, dass wir aus der Eigenschaft n, mit der wir angefangen haben, am Ende Eigenschaft b kriegen. Ich mache das mal mit so einem Pfeil irgendwie oder daraus folgen in den dritten Eigenschaft b. Dann hat die Gruppe gerade Ordnung mit Satz, der steht hier noch irgendwo, 312. Und dann kommt der Satz von Redé, den wir vorhin gesehen haben und den ich gleich nochmal zeige. Eigenschaft b. Die Ordnung von E ist gerade plus Satz von Redé und dann kommt Alt 5 raus. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache, damit man das noch sehen kann. Denn irgendwie müssen wir jetzt halt zusammenkommen, damit man den Satz von Redé anwenden kann. Ich schaue mal, ob das so. Moment, muss kurz wo sein. Lass uns mal vor. Ja, dann kann man es da unten nämlich noch sehen. Vielleicht ein bisschen Molo-Pencil. So, ist das noch erkennbar, was ich da geschrieben habe? Kann man es noch lesen? Dann können wir da ein bisschen drauf gucken und können aber auch den Satz gucken und schauen, wie der benutzt wird. Das möchte ich jetzt gerne machen. Und dann schaue ich mal, was so für Fragen aufgekommen sind, denn es war jetzt viel Argumentation in kurzer Zeit. Na, bist du in den Schlummermodus gegangen hier? Kleinen Moment, da muss er erstmal wieder aufwachen. So, und er muss auch aufwachen, weil ich habe dich doch schon unmuted.
Ich glaube, der ist
aus. Der auch im Schlafmodus. Ja. Alles schläft ständig ein. Leute, es ist Montag. Dann gehe ich mal zuerst in die Präsentation, um Redé zu zeigen, damit wir das abgleichen können. Und dann schauen wir mal in Suzukis Arbeit und wie das bei ihm aussieht. Hier ist Frau Suzuki Wall, hier ist Redé. Dann können wir da noch mal reingucken. Ah, da ist er schon. Sehr gut. So. Also, das wäre da verstecken. Jetzt besser. Okay, gucken wir nochmal. Blablabla. Satz. Und wir gucken auf das dritte Pünktchen unten. Es gibt nur eine einfache Gruppe von gerader Ordnung mit lauter arischen zwei maximalen Untergruppen. Und das ist die Gruppe Bla. Okay, dann schauen wir. Wir haben nach Voraussetzung eine einfache Gruppe. Das steht hier irgendwo. Wo sind wir? Da oben. Endlich einfach und nicht arisch. Das sind unsere Voraussetzungen. Und wir haben Eigenschaft n. In jeder maximalen Untergruppe sind alle echten Untergruppen, also auch alle maximalen Untergruppen, nilpotent. Das haben wir gezeigt. Aber hier brauchen wir jetzt die Voraussetzung, dass wir lauter arische, also dass alle maximalen Untergruppen in maximalen Untergruppen arisch sind. Das heißt, das müsste man jetzt noch ableiten. Aber das wird daraus folgen, dass wir die Eigenschaft B haben, zusammen mit den anderen Sachen, die wir schon haben. Das heißt, die besondere Struktur der maximalen Untergruppen, zusammen damit, dass alle Sülow-Gruppen arisch sind, zusammen mit der Eigenschaft B, das alles zusammengepuzzelt, ergibt diese Eigenschaft hier mit den zwei maximalen Untergruppen. Dann sagt der Satz, die Gruppe ist isomorph zu Alt 5 und damit sind wir dann fertig. Wie sieht es bei Suzuki aus in seiner Arbeit? Gucken wir mal. Wir waren ja gerade schon an der Stelle, wo er wechselt von Eigenschaft B zu dieser neuen Eigenschaft, die wir dann N genannt haben. Das schreibt er hier unten in Section 4. Da fängt er an mit, wir gucken uns jetzt nicht arische einfache Gruppen G an, sodass in jeder maximalen Untergruppe alle echten Untergruppen nilpotent sind. Und er schreibt auch, hier schon, dass er möchte gerne zeigen, dass eine solche einfache Gruppe isomorph ist zu I5. Das steht ja schon mal explizit. Das ist gut, denn jetzt kommt erstmal ganz viel Argumentation, bevor dann der Satz formuliert wird. Und er sagt, zuerst zeigen wir, dass die Südafrika-Gruppen independent sind. Das ist interessant, dieses Wort taucht hier auf und es wird sich später wandeln zu TI, Trivial Intersection. Also er schreibt hier, der Durchschnitt ist trivial. Das heißt, wenn man verschiedene Südafrika-Gruppen hernimmt, haben sie trivialen Durchschnitt. Das ist für verschiedene Primzahlen klar, dass es so ist. Bei der gleichen Primzahl haben wir uns im Schritt 1 überlegt, warum das stimmt. Also gucken wir mal, wie Suzuki das macht. Ich wechsle hier nochmal die Ansicht, wenn ich kann. Denn das nervt mich hier gerade ein bisschen. So, mal gucken, ob das besser geht. So, nehmen wir an, dass das nicht stimmt. Und was macht er da? Naja, ich bin ja darauf gekommen, mich so zu freuen, weil das bei ihm schon so modern aussieht. Er fängt halt an mit einem möglichst großen Durchschnitt, der nicht die triviale Untergruppe ist, und fängt dann an zu argumentieren. Und er argumentiert hier sehr schnell. Also ich habe das gesehen, ich habe seine Idee sofort verstanden, aber dachte, da muss man wesentlich mehr Details erklären, wenn man das noch nie gesehen hat. Bei ihm ist es hier sehr kurz, aber es ist genau das, was wir gemacht haben. Wir gucken uns die Normalseite von D an, wir argumentieren, warum der nicht nilpotent ist, und dann kommt der ganze Rest. Und er zitiert hier über Saba, wir gucken gleich, welche Arbeit. Dann kommt am Ende Burnside, das ist auch das, was wir schon besprochen hatten. Deswegen ist dann Schritt 1 richtig. Dann kommt das, was ich Schritt 2 genannt habe hier, wo wir zeigen, dass maximale Untergruppen nicht nilpotent sind, und wieder fangen wir genau an, oder haben wir genau angefangen wie er, nämlich mit der Annahme, dass es sowas doch gibt, bla bla bla. Und dann zitiert er grün. Das heißt, da bin ich ihm einfach gefolgt und habe nur an der einen oder anderen Stelle mehr dazu gesagt oder aufgeschrieben, weil ich fand, dass es vielleicht nicht klar ist, wenn man diese Argumentation nicht schon 10-mal gesehen hat. Interessant finde ich, wie kurz es hier ist, und ich überlege, ob man das als Hinweis nehmen könnte, dass manche der Argumente schon etabliert waren, oder ob es vielleicht eher dieser knappe Schreibstil von Suzuki ist. Ich kenne noch andere Arbeiten und ich finde, dass es häufig sehr schön und sehr klar ist, aber vergleichsweise kurz. Oder ich sollte es umgekehrt sagen, vergleichsweise kurz, aber eigentlich sehr schön und sehr klar, und man kann die Lücken leicht schließen. Und es ist bei einigen anderen Leuten nicht so, dass es sehr kurz und es ist überhaupt nicht einfach, die Lücken zu schließen. So, dann gucken wir ein bisschen weiter. Jetzt kommt hier sehr viel Rumgerechnet und Abzählargumente, die ich alle nicht gezeigt habe. Und das wäre aber, denke ich, größtenteils zugänglich, wenn jemand Lust hat, das in einem Projekt zu machen. Total gerne. Nach sehr vielen Zählargumenten, von denen wir in dieser Vorlesung schon einige hatten, kommt dann am Ende raus, dass, wie er hier schreibt, jede maximale Untergruppe nur arische echte Untergruppen hat. Insbesondere sind dann ja die maximalen Untergruppen von maximalen Untergruppen arisch. Das heißt, hier steht sehr explizit die Voraussetzung, die wir brauchen, einerseits damit Eigenschaft W gilt und andererseits damit diese Voraussetzung aus dem Satz von WDE stimmt. Den Satz hatte ich gerade gezeigt. Und dann kommt halt raus, dass die Gruppe diesen auf 2,5 ist. Hier steht nochmal der Satz, den er gezeigt hat in seiner ganzen Schönheit. Und jetzt kommen die Referenzen. Und da können dann die interessiert sind, genauer nachschauen, was wir hier eigentlich alles verwendet haben. Zunächst mal steht da an der ersten Stelle, und das ist auch der Grund, warum ich diese Arbeit von Suzuki hier als erste bespreche, nach Brauerfauder. Brauerfauder wird zitiert. Dann kommt raus Suzuki Wall. Dann kommt Grün. Aus dieser Arbeit von Grün, die da steht, kommt der Satz, den wir zitiert haben, den es aber in Versionen auch in Gruppentheoriebüchern gibt. Kann man also auch da finden. Dann Iwasawa, 1941, berühmte Arbeit, wichtige Arbeit. Kennen manche von uns aus einem anderen Zusammenhang. Rede haben wir schon gesehen, dann zitiert Suzuki sich noch selbst. Und, das muss ich gleich mal kurz feiern. Und Weisen ist klar, denn daher kam ja diese Eigenschaft W, mit der wir angefangen haben. Nummer 7, die Arbeit von Suzuki von 1955. Hier geht es um Gruppen, bei denen die Südorf-Untergruppen für alle ungeraden Primzahlen zyklisch sind. Das wird noch spannend werden, aus verschiedenen Gründen. Also erstens kann man sich ja vorstellen, dass wenn man jetzt eine Gruppe hat und die hat gerade Ordnung, dass das dann eine krasse Eigenschaft ist, denn gerade Ordnung kann man ausnutzen, indem man eine Involution findet und was über den Zentralisator sagen kann. Aber die ungeraden Primzahlen, die rumlaufen, die kontrollieren wir auch sehr stark, weil wir wissen, dass dafür die Südorf-Gruppen zyklisch sind. Und zusammen, also man kann sich vorstellen, wie stark diese Informationen zusammen sind. Aber ich möchte jetzt noch was an anderen Gruppen fallen. Denn die Odd-Order-Vermutung ist ja noch da. Es ist ja immer noch nicht klar, ob Gruppen ungerader Ordnung auflösbar sind. Und wie wir Oh, ich weiß nicht, ob wir dafür Zeit haben, aber ich würde es so gerne besprechen. Man kann sehen, wenn man sich die Vorgeschichte vom Odd-Order-Satz anguckt, dass Thomson über Spezialfälle nachgedacht hat und der Fall, dass die Siegerfotogruppen für alle Primzahlen, also dann ja alle, weil die Gruppe ungerade Ordnung hat, abelsch oder sogar zyklisch sind, der Spezialfall spielt eine große Rolle. Und deswegen ist diese Arbeit von Suzuki so wichtig, weil die nämlich einen wichtigen Beitrag hin zum Odd-Order-Film geleistet hat. So, jetzt habe ich mich genug gefreut. Wir schauen die nächste Arbeit von Suzuki an, würde ich sagen. Okay? Ja. Fragen, Hinweise?
Iva Sack hat auf Deutsch geschrieben.
Sieht aus.
Aus meiner 1949.
Ja, das ergibt irgendwie politisch Sinn, aber trotzdem irgendwie.
Denkbar ist auch, dass es zwei Versionen gab. Also, dass da schnell eine Übersetzung gemacht wurde.
Oder er hatte.
Wir können da gucken, wo er war zu der Zeit. Wie bitte?
Oder er hatte Doktorandinnen oder so oder Sekretär. Nee,
jetzt ist. Wir können gucken, wo er war zu der Zeit. Ne? Ist auch einfach denkbar.
41 Weltkrieg, Deutschland, Japan, also es.
Ja.
Ergibt schon, also was ergibt Sinn, aber es ist jetzt nicht. Könnte noch verwunderlicher sein, aber ich finde es trotzdem irgendwie.
Das ist was Japanisches, in Japan publiziert.
Ja, genau, ich vermute, dass es einfach schnell Übersetzungen gab. Wir können mal gucken, ob es da quasi zwei Versionen von gibt. Eine noch ältere, die.
Dann ist natürlich auch die Frage, wenn es eine Version gibt, die nicht auf Deutsch ist, wieso zitiert Suzuki dann die deutsche Version?
Weil er sie möglicherweise in dem Kontext und für das Publikum für einfacher zugänglich hält als die japanische. Suzuki selber schreibt ja auch auf Englisch. Könnte man da auch kurz überlegen, warum.
Gut,
er ist in ja. Aber schön, ich freue mich, dass wir die Frage der Sprache schon wieder haben, denn genau solche Sachen möchte ich ja auch später noch stärker eingehen. Was haben wir eigentlich für ein Gefühl, wenn es jetzt darum geht, wie die Form der Publikation sich verändert hat? Das sieht ja zum Beispiel auch schon ganz anders aus, als das, was wir in Phase 1 gesehen haben, oder Hölder oder so. Es ist viel mehr am Format heutiger Publikationen, so mit der Art, wie zitiert wird, mit der Art, wie die Referenzen am Ende aufgeführt werden. Und dass da auf Sachen Bezug genommen wird, wo steht to appear, das deswegen auch noch oft. Da steht auch gerne so viel private communication. Wir können es weiter abschweifen. Wir können uns auch die nächste Arbeit von Suzuki angucken. Da kommt noch ein bisschen was. Denn tatsächlich waren einige Suzuki-Arbeiten unter diesen ersten frühen Zitaten, die ich gefunden habe zu Brauer und Fauler. Und auf den Zug bin ich dann mit Freude aufgesprungen. Hier geht's weiter. Wir sind jetzt im Jahr 1959 und Suzuki sagt hier im Titel, er charakterisiert lineare Gruppen, schon wieder neue Mutationen. Hier haben wir eine Gruppe gerader Ordnung, eine endliche Gruppe gerader Ordnung und dann sagt er, die Zentralisatoren von Involutionen sollen arbisch sein. Aha, das ist also jetzt eine Abschwächung von der Eigenschaft W. Da sollte ja der Zentralisator von allen nicht trivialen Elementen arisch sein. Hier geht es nur noch von Elementen der Ordnung 2. Ich glaube, es ist die CIA-Eigenschaft, oder? Ich glaube, es ist ein bisschen viele. Mal gucken. Und dann sagt er, es gibt drei Möglichkeiten. Die zwei Süderfuntergruppen der Gruppe könnten zyklisch sein. Und dann wissen wir, Burnside's P-Komplement, bla bla bla, da ist ja nichts los. Dann zweitens könnten die zwei Süderfuntergruppen auch so sein, dass es einfach nur genau eine gibt. Also dass es eine normale zwei Süderfuntergruppe gibt. Auch das ist ein Spezialfall, den Suzuki sich später dann in Untergruppen noch genauer angeguckt hat. Und das führte zu, jetzt muss ich überlegen, wie die Abkürzung hieß. Fällt mir vielleicht später wieder ein. Er hat sich den Fall angeguckt und das, so habe ich Gruppentheorie gelernt mit dieser Arbeit. Er hat sich angeschaut, wie Gruppen aussehen, bei denen es im Zentralisator in einer Evolution nur genau eine Zwei-Süder-Futter-Gruppe gibt. Und das Wort, das da verwendet wurde, war, glaube ich, zwei abgeschlossen. So, und hier ist jetzt die ganze Gruppe zwei abgeschlossen. Die ganze Gruppe hat nur eine Zwei-Süder-Futter-Gruppe. Und dann gibt es noch eigentlich drei. G ist nämlich ein direktes Produkt von zwei Untergruppen, N und A, bla bla bla. Wichtig ist hier, ja gut, A ist arbitrisch und ungerade Ordnung, werden wir später vernachlässigen, wenn die ganze Gruppe einfach ist. Interessant ist, dass hier wieder lineare Gruppen vorkommen. Und hier ist die Notation LQ. Das ist nah an dem, was heute häufig geschrieben wird, wo nämlich bei PSL das PS weggelassen wird und man nur das L schreibt. Deswegen vermute ich, dass er hier PSL meint, aber gucken wir später. Und Q ist wieder eine Potenz von 2. Das heißt, hier haben wir was Ähnliches wie vorher, aber es ist viel allgemeiner. Die ist jetzt irgendeine endliche Gruppe von gerader Ordnung und nicht mehr notwendigerweise einfach oder nicht auflösbar. Also wieder ein Klassifikationssatz.
Jetzt muss ich gucken, was ich dazu alles sagen wollte.
Achso, und ich habe ein paar Kommentare vergessen von vorher, aber macht nichts, wir vertiefen das ja vielleicht irgendwann nochmal. Die Eigenschaft, die er da benennt, die habe ich tatsächlich CIA genannt, bestimmt kommt es von ihm.
Ich habe die Arbeit auch da. Wollen wir mal kurz reinduschen in die Originalarbeit, wenn wir schon so sind? Mal gucken. Die, mit der sind wir jetzt fertig. Ich möchte, ich glaube, die ist es. So, ein bisschen größer. Genau, da hat er die, genau, hier erklärt er sogar, was LQ ist. Die nicht singulären, also die invertierbaren 2-Kreuz-2-Matrizen mit Determinante 1 über einen Körper mit Q-Elementen. Das liest sich für mich wie SL. SL2Q, komische Notation für SL2Q. Aber so scheint es gemeint zu sein. Und er sagt hier, Q ist eine Potenz von 2 und da möchte er gerne eine Charakterisierung geben. Er führt nochmal das Wort Involution ein, sehen wir hier. Und er bezieht sich hier auf Fowler. Das ist der Fowler von Brauer Fowler, den wir schon kennen, der in seiner Dissertation schon was, schon solche Charakterisierungsresultate gezeigt hat. Und dann erwähnt er Brauer Suzuki Wall. Und hier steht der Satz in genau der Form, die ich auf der Folie stehen hatte. Das ist also alles jetzt nicht überraschend. Und dann finde ich es so schön, wie er hier schreibt. The proof of this result is rather complicated. Herrlich. Also was sagt er uns hier? Worauf bereiten wir uns vor, wenn wir sein Paper lesen? Reduction Process, also irgendwie, das könnte sowas sein wie ein minimales Gegenbeispiel und man schränkt irgendwie ein und kriegt gewisse Eigenschaften raus, die man sich dann wirklich noch angucken muss. Das kennen wir. Assuming a main theorem to be false, bla bla bla, genauso fängt er es an. Und dann, das finde ich interessant, dass er jetzt sagt, im zweiten Abschnitt gucken wir uns einen Typ endlicher Gruppen an mit einer ähnlichen Struktur. Das klingt wie, ich beweise allgemeinere Sätze, die man auch außerhalb des Kontexts eines minimalen Gegenbeispiels zitieren kann. Das ist gut, der Mann denkt mit. In view of further applications, we take slightly more general assumptions. Ja. Das ist gut mitgedacht in die Zukunft, denn genau das war ansonsten manchmal später das Problem. Es wurde teilweise unglaublich tolle Maschinerie entwickelt, tolle Theorie, innerhalb von minimalen Gegenbeispielen, denn dann war es wahnsinnig aufwendig, rauszuziehen, was davon man jetzt wie allgemein formulieren und dann woanders noch verwenden kann. Gut, dann sagt man noch was zu ähnlichen Methoden, bla bla bla. Worauf ich hinaus möchte, ist diese Eigenschaft hier unten, the centralizer of any illusion in Jesus. Abelian, das möchte ich CIA nennen. Und dann gucken wir, was er da sagt. Da haben wir dann irgendwelche Eigenschaften, sagt er. Die zwei Sylow-Untergruppen sind abelsch und irgendeine Gruppe Z ist der Zentralisator von jeder Involution auf einer festen zwei Sylow-Untergruppen. Das heißt, er fängt jetzt an, Strukturtheorie zu machen und so entwickelt sich die Arbeit dann weiter. Die Zeit ist um, das ist doch nicht zu glauben. Moment, ich muss kurz gucken, denn ich wollte zu dieser Arbeit gerne noch mehr sagen. Wie ist das denn passiert? Ah, ich habe einfach so lange über diese lokalen Argumente gesprochen und ich habe mich zu sehr gefreut. Das passiert, wenn ich mich zu sehr freue. Moment, ich muss kurz die Lage überdenken. Ja, okay. Nee, das macht aber nichts. Hier ist mein Plan. Wir hören gleich auf, wir machen Pause, wir machen Übungen. Und da es ja noch kein neues Blatt gibt, weil wir noch nicht in der nächsten Phase sind, könnten wir nächstes Mal keine Übung machen und dafür aber 10 oder 15 Minuten länger Vorlesung. Und dann sind wir locker mit dieser Phase fertig und können gucken, was es noch für Fragen gibt. Und dann können wir nämlich in der Woche vor Weihnachten mit Phase 3 anfangen. Das ist mein Plan. Gibt es Einwände? Nö. Sehr gut. Dann hören wir jetzt auf und machen kurz Pause.